Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem KU-Podcast. Hier sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus dem Krankenhausmanagement zu aktuellen Themen der Gesundheitsbranche. Wir möchten dabei auf den jeweiligen Schwerpunkt unseres Fachmagazins KU-Gesundheitsmanagement tiefer eingehen. Und zwar kurz, knackig und leicht verständlich. Dänemark wird gerne als Vorbild für eine strategische Neuausrichtung des Gesundheitswesens herangezogen. Dies ist aber nicht das einzige Learning, das wir aus unseren nördlichen Nachbarstaaten ziehen können, denn auch die Digitalisierung ist dort weit fortgeschritten. In Schweden beispielsweise können digitale Tools den Alltag in den Kliniken entlasten. In dieser KU-Podcast-Folge habe ich, Dr. Vanessa Neubauer aus der Fachredaktion KU Gesundheitsmanagement, mit unserer Expertin Dr. Med. Carol Wildhagen über innovative Herangehensweisen in den Nordländern gesprochen. Frau Wildhagen studierte Medizin und arbeitete als Chirurgin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Danach war sie als Projektmanagerin bei der Boston Consulting Group tätig. Als Health-Tech-Gründerin mit langjähriger Managementerfahrung im Bereich der digitalen Gesundheit ist sie seit September 2021 Geschäftsführerin von Plattform 24 Deutschland. Frau Wildhagen, schildern Sie uns doch kurz in einer persönlichen Anekdote, wie Sie von der praktizierenden Ärztin zur Health-Tech-Gründerin gekommen sind.
Sehr, sehr gerne. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die fast gleichzeitig mit meiner klinischen Laufbahn angefangen hat. Ich habe nach meinem Medizinstudium an der Münchner Uniklinik in der Chirurgie gearbeitet und dort eben auch in der Notaufnahme. Und erinnere mich noch wie heute an einen Nachtdienst, in dem ein Patient mit diabetischem Fuß zu uns kam, zusammen mit seiner Frau. Und man merkte dem Paar an, dass sie den Krankenhausbesuch so lange wie möglich hinausgeschoben haben und auch schon wussten, dass das wahrscheinlich kein ganz gutes Ende nehmen wird. Ende vom Lied, wir mussten noch in der Nacht, 2 Uhr, 3 Uhr morgens, den Fuß amputieren. Und für mich war das natürlich extrem aufregend, weil ich als junge Assistentin selbst operieren durfte. Gehört natürlich auch das Abwaschen dazu, also steriles Abwaschen des Fußes. Und leider, Gott sei Dank, war der Patient schon in Narkose, fiel dann auch ein Zeh ab. Und den Moment werde ich nie vergessen, weil ich mir gedacht habe, wie kann es sein, dass in einem Land, was so reich ist wie Deutschland, mit eigentlich einer sehr guten Gesundheitsversorgung, jemand mit einer chronischen Erkrankung so spät zum Arzt kommt. Und das war ein Thema, was mich nie losgelassen hat, zu versuchen, Menschen früher zu erreichen, niedrigschwelliger zu erreichen. Das war dann auch die Motivation für den Weg aus der Klinik in die Unternehmensberatung und dann ultimativ in mein eigenes Digital Health Startup. Immer mit dem Versuch zu schauen, wie kann es denn besser und effizienter und am Ende des Tages patientenfreundlicher gehen. Und da bin ich dann eben bei der Digitalisierung gelandet.
Patientenfreundlich ist hier, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort, denn eine einzige Anlaufstelle als Zugang für das Gesundheitssystem, bei der bereits vorab alle Daten erfasst werden können. Dieser Ansatz könnte massiv zu einer Optimierung der Prozesse und einer effizienteren Versorgung in Deutschland beitragen. Dabei kommen auch digitale Medizinprodukte ins Spiel, die solch eine Zentralisierung leisten könnten. Stellen wir eine Vision an. Wie könnte solch eine digitale Lösung für das deutsche Gesundheitswesen gestaltet sein?
Also ich glaube, da gibt es 3 ganz wichtige Aspekte. Das eine ist, dass wir digital machen, was digital sein kann. Den tatsächlichen Arzt-Patienten-Kontakt kann am Ende des Tages nichts ersetzen. Aber alles drumherum, alle administrativen Leistungen, das Sammeln eben von Daten und Informationen über den Patienten, sogar die Fernberatung oder Fernbehandlung über Video, das können wir digitalisieren, sodass dann einfach mehr Zeit und vor allem auch genügend Ressourcen bleiben für den tatsächlichen Arzt-Patienten-Kontakt. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist drauf zu schauen, ist der zweite Aspekt, was kann man denn verlagern in die digitale Welt, sodass es aber trotzdem noch sicher, nutzerfreundlich und qualitätshaft ist für die Patienten. Da sind wir gerade beim Thema Software als Medizinprodukt. Zum Beispiel, wenn wir an die digitale Anamnese denken, die ja den vorstationären Bereich stark entlasten kann. Und dann ist natürlich auch der Patient ein ganz zentraler Aspekt. Ich glaube ganz stark dran, ihm seine Daten und die Behandlung in die Hände zu geben. Sie sehen ja erste Ansätze mit der elektronischen Patientenakte, aber genau das, was Sie auch meinten, es muss ein Eingangstor zur digitalen Gesundheit geben, das in den Händen des Patienten ist und ihn dabei unterstützt, wirklich Herr seiner Daten zu sein, alle Informationen zu sammeln und ihn durch den gesamten Behandlungsverlauf begleitet.
Sie haben gerade schon Medizintechnik und Medizinprodukte erwähnt. Häufig wird in dieser Branche die Medical Device Regulation als sehr große Hürde empfunden. Wie wichtig ist jedoch eine Zertifizierung nach MDR für ein solches digitales Tool?
Extrem wichtig. Also da führt kein Weg dran vorbei und da müssen wir als Anbieter uns auch anschauen. Das ist extrem wichtig für die Patientensicherheit, extrem wichtig auch für das Vertrauen, dass Ärzte in digitale Medizinprodukte setzen. Und natürlich vielleicht nicht immer bequem, weil der Aufwand hoch ist. Also die Zertifizierung unter MDR ist ein herausfordernder und langwieriger Prozess. Es gibt extrem strenge Anforderungen an Transparenz, wie zum Beispiel technische Dokumentation, Audits. Die Rückverfolgbarkeit muss gegeben sein und auch die klinische Bewertung spielt eine ganz hohe Rolle. Nachbeobachtung, nach Inverkehrbringung, Sicherheit, Nutzerfreundlichkeit. Also die Liste ist lang und da braucht es auch wirklich ein crossfunktionales Team. Kleine Firmen können das kaum stemmen, also da gehen Tausende von Stunden hinein in so eine Zertifizierung. Aber wie gesagt, da führt kein Weg dran vorbei und es ist einfach wichtig. Jeder von uns war mal oder wird mal Patient sein und dann wollen wir natürlich auch wissen, dass wir in sicheren Händen sind.
Betrachten wir jetzt noch einmal die Krankenhäuser etwas genauer. Welchen Mehrwert würde ein digitales Tool für eine Ersteinschätzung gerade in den Krankenhäusern bringen? Denken wir dabei zum Beispiel auch an eine Priorisierung in der Notaufnahme. Oder sollten hier nicht vielleicht lieber trotzdem Menschen diese Ersteinschätzung übernehmen?
Ich glaube, das hat zwei Aspekte. Wenn wir sagen, sollten Menschen das machen, zum einen haben wir genug Menschen und zum anderen, wie zuverlässig arbeiten die? Zum Thema, haben wir genug Menschen? Gab es ein gutes Statement von dem Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft diese Woche, der gesagt hat, die Notaufnahmen sind wegen Personalmangel derzeit oft überlastet. Ist so, Personaldecke ist dünn, entweder weil sie selbst durch eine Covid-Erkrankung ausfallen oder eben Patienten pflegen müssen, die mit Covid im Krankenhaus liegen. Insofern, wir haben einfach nicht genug Menschen auf der pflegerischen und ärztlichen Seite. Und wir haben vielleicht ein bisschen zu viel Menschen, wenn wir uns als Patienten anschauen. Also der Roland Engehausen sagt auch nicht zu Unrecht, dass es immer wieder Menschen gibt, die eben mit Bagatellfällen, also mit Erkrankungen, die vielleicht gar nicht unbedingt eine Notaufnahme bräuchten, in diese Notaufnahme kommen. Und da sind wir eben beim Thema Entlastung. Eine digitale Anamnese kann zum Beispiel Empfehlungen geben, wenn sie denn ein Medizinprodukt ist, welche Versorgungsstufe anzusteuern ist. Oft reicht die Selbstbehandlung, oft reicht es in einigen Stunden oder sogar Tagen einen Termin beim Hausarzt zu machen, der kann sogar über Video stattfinden. Und nicht in allen Fällen muss die Notaufnahme aufgesucht werden. Ich kenne das aus meiner eigenen klinischen Tätigkeit. Das ist natürlich das Erste, was einem einfällt. Und wir haben auch Patienten, für die das ein normaler Weg ist, weil sie vielleicht keinen Hausarzt haben. Aber so ist das im Grunde genommen nicht gedacht. Und da kann natürlich die digitale Anamnese und Ersteinschätzung entscheidend entlasten. Und wenn wir uns das Ganze dann aus der Qualitätssicht anschauen, ist ein Computer besser als ein Mensch? Ist ja immer die viel diskutierte Frage. Der Computer oder der Algorithmus hält sich besser an Regeln als der Mensch, weil er in einem geschlossenen, deterministischen System nicht davon ausgeht, Ausnahmen machen zu können, sondern kann durch einen festen Algorithmus durchlaufen, den man qualitätssichern und qualitätsprüfen kann. Und wir sehen zum Beispiel, dass die digitale Anamnese mit unserem Algorithmus 95% der kritischen medizinischen Vorfälle vermeiden kann. Und im Schnitt ist das bei einer von Menschen geführten Triage sind es ungefähr 50%. Also der Unterschied ist schon erheblich.
Wenn wir jetzt nochmal weggehen von der Notaufnahme und andere Anwendungsgebiete im Krankenhaus betrachten, wo würde Einsatz eines digitalen Tools noch Sinn machen? Gerade wenn wir auch an eine verbesserte Patientenversorgung denken.
Also ich glaube, da ist zu unterscheiden zwischen den Akutpatienten, das ist das, was wir ja gerade besprochen haben, was kann man tun für jemanden, der plötzlich erkrankt ist, Informationen geben, die verlässlich ist, für welche Versorgungsstufe der Patient sich entscheiden soll und dann auch im idealen Fall die Anamnese des Patienten schon sammeln, sodass sie dem klinischen Personal zur Verfügung steht und da auch eine Priorisierung stattfinden kann, damit ich nicht auf meine volle Notaufnahme gucke an der Kanzel vorne. Ich meine, natürlich, wem ein Arm fehlt oder wer mit dem Hubschrauber kommt, da weiß ich, dass es dringend ist. Aber da sitzen viele, wo ich noch gar nicht mit ihnen gesprochen habe. Also das kann natürlich sehr helfen, aber auch für die elektiven, also die geplanten Aufnahmen, zum Beispiel zu einer Operation an der Hüfte oder am Knie, können von der Digitalisierung extrem profitieren. Oft ist es so, man kommt ins Krankenhaus und das Krankenhaus oder die Station ist gar nicht wirklich vorbereitet. Da müssen Papierakten angelegt werden, da müssen Klippchen drauf kommen, da muss man selber viele Gespräche führen, Bögen ausfüllen, unterschreiben. Erst dann wird in Erfahrung gebracht, was habe ich eigentlich an Medikamenten, sind all meine Vorbefunde da. Und das sind ganz viele Beispiele von Dingen, die man zum Beispiel im Rahmen eines Patientenportals, wie es ja jetzt auch im Krankenhauszukunftsgesetz für der Tatbestand 2a vorgesehen ist, aus dem stationären Bereich in den häuslichen oder hausärztlichen Bereich hinein verlagern kann, sodass dann sowohl die Patientin, wenn sie kommt, als auch die aufnehmende Station optimal vorbereitet ist und da kein Leerlauf entsteht und natürlich auch ein sicherer Informationsfluss gewährt wird.
Zum Schluss hätte ich noch eine Frage, die bestimmt in den Management-Ebenen von den Krankenhäusern von Interesse sein wird, nämlich welche Einsparungen, wenn wir an zum Beispiel Prozessoptimierung denken, kann es denn durch solch ein digitales Anamnesetool geben? Denken wir an Personal, Zeit, Kosten.
Also Personal wollen wir nicht einsparen. Wir sind froh über jeden, der arbeitet, und ich weiß es aus eigener Erfahrung, wie hart die Kolleginnen und die Kollegen arbeiten, und es gibt leider viel zu wenige von ihnen, und sie bekommen weder die nötige Anerkennung noch die nötige Bezahlung. Aber genau vor dem Hintergrund dieser Situation, was die Kolleginnen und Kollegen die letzten Jahre und speziell die letzten 2 Jahre geleistet haben, wollen wir natürlich ein Arbeitsumfeld schaffen, was Zeit und Ressourcen so effizient wie möglich nutzt. Und wenn Sie mal so ein bisschen durch quasi den Behandlungspfad denken, der mit der digitalen Anamnese beginnt. Wenn wir am Anfang 100% aller Patienten haben, die feststellen, oh, mir geht's gerade nicht gut, dann können wir 10-20% davon alleine über die digitale Anamnese abfangen, ohne dass es jemals einen Kontakt zu einem Menschen gibt. Von denen, die dann übrig bleiben, können wir 30-40%, und das ist dann eher im niedergelassenen Bereich, über eine Videosprechstunde behandeln, müssen also keinen Arzt von Angesicht zu Angesicht sehen, keinen Termin vereinbaren, nicht in die Praxis gehen, nicht warten, nicht aufgenommen werden. Also das ist natürlich auch schon mal eine erhebliche Erleichterung. Und dann, wenn wir gucken, was an Daten und Informationen über den Patienten erhoben wird im Rahmen der digitalen Anamnese, dann ist es natürlich im Arzt-Patienten-Kontakt auch nochmal eine große Zeitersparnis. Also da können wir, je nachdem, um welches Thema es sich handelt, bis zu 8 Minuten pro Behandlung einsparen und am Ende des Tages ein vergleichbares Patientenvolumen mit 20-30% weniger Personal behandeln. Oder eben, wenn das Personal nicht da ist, trotzdem einen funktionsfähigen Betrieb aufrechterhalten, damit nicht die Situation entsteht, wie sie jetzt eben von der Bayerischen Krankenhausgesellschaft kommentiert wird. Also von daher sind da die Hebel schon erheblich, allein auf der Seite Effizienz und Prozesse. Und dann kommen natürlich noch Steuerungsimpulse dazu. Also wir arbeiten zum Beispiel mit 2 Krankenhäusern zusammen, von dem eins eine offizielle zugelassene Notaufnahme hat und das andere eben nicht. Und für jeden Patienten, der in dem Krankenhaus erscheint, was keine offizielle Notaufnahme hat, werden 60 € an Abschlägen fällig. Das ist natürlich eine ganze Menge Geld. Wenn man sich jetzt überlegt, man kann diesen Patienten in das Schwesterkrankenhaus steuern, dann ist damit natürlich auch schon einiges gewonnen. Grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, wenn ich mich in einer größeren Versorgungsstruktur bewege, und das ist ja so ein bisschen das Vorbild dessen, was wir in Schweden machen, wo wir gesamte Gesundheitsregionen mit unserer Plattform digitalisieren. Wenn ich mich in so einer größeren Versorgungsstruktur bewege, habe ich ja auch die Möglichkeit, innerhalb dessen zu steuern. Bleibt der Patient in der ambulanten Versorgung? Geht der vielleicht in eins meiner MVZs? Geht der in ein spezialisiertes Zentrum? Kann ich meine Radiologie prästationär aufsetzen? Und nur am Ende kommen dann die Fälle, die die Klinik wirklich brauchen und die auch für die Klinik geeignet sind, in den stationären Bereich.
Hier fällt mir noch eine spontane letzte Frage ein. Und zwar, ist das nicht eigentlich genau der gegenteilige Trend, den wir uns gerade für die Krankenhäuser wünschen? Wenn gerade stationäre Fälle vergütet werden, die dann in diesem Fall aussortiert werden würden, wo wäre da dann eigentlich der Mehrwert noch für die Krankenhäuser?
Also wir wollen natürlich nur die stationären Fälle haben, die tatsächlich auch einer stationären Behandlung bedürfen. Also unsere Krankenhäuser sind, glaube ich, beileibe nicht zu leer, wobei es auch andere Stimmen gibt, die sagen, wir haben zu viele Krankenhäuser und müssen mehr zentralisieren. Da würden jetzt nicht die Fälle wegfallen, wo wir sagen, die sind erlösrelevant, sondern es würde darum gehen, mit einer dünneren Personaldecke effizienter zu arbeiten und auch zu einer tatsächlichen intersektoralen Vernetzung zu kommen. Also wir sagen niemandem, du sollst dir keine Hüfte oder kein Knie mehr machen lassen, weil das ist ja nun nichts, was man über eine digitale Plattform abwickeln kann, sondern dazu braucht es natürlich tatsächlich den stationären Aufenthalt. Aber wir können den gut planen. Wir können dafür sorgen, dass der Patient optimal vorbereitet kommt. Wir wissen im Vorfeld durch ein gutes Patientenportal, wann wird dieser Patient kommen, wer ist der. Wir können, und das ist natürlich eine Zukunftsvision, auch eine gewisse Risikoeinschätzung vornehmen. Wird es ein Patient sein, der vielleicht einen idealen Verlauf hat und an der unteren Grenzverweildauer die Klinik verlässt? Oder ist es ein Patient, wo wir Komplikationen, zum Beispiel eine intensivmedizinische Behandlung, erwarten müssen? Und dementsprechend auch den Aufenthalt planen und auch die Entlassung in die Reha schon früh vorbereiten. Und wenn man durch diese ganze Prozesskette durchdenkt, dann ist es natürlich für den Patienten deutlich sicherer und angenehmer und auch für die Klinik auf jeden Fall erlösrelevant. Ich glaube, es ist ein Umdenken von so viel wie möglich hin zu der richtige Patient zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ultimativ, und vielleicht darf ich da den Bogen schließen zum Anfang, Sie hatten nach Vision gefragt, das, wofür ich stehe, nicht nur das digital integrierte Gesundheitssystem, sondern eigentlich tatsächlich dann der Gedanke von Value-Based Healthcare, dass wir nicht mehr für Leistung bezahlt werden, sondern für Qualität. Und ich glaube, da kann die Digitalisierung ein ganz großer Hebel sein.
Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Zeit, liebe Frau Wildhagen. Zum allerletzten Abschluss möchten wir noch Ihre Meinung zum Thema Chatbots im Gesundheitswesen. Lieber die Finger davon lassen und den Hausarzt anrufen oder darauf vertrauen, welche Antwort ausgegeben wird?
Weder noch. Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Ich glaube, dass Chatbots oder algorithmische Einschätzungen durchaus ihre Berechtigung haben. Wie wir gesagt haben, aus Qualitäts- und auch aus Effizienzgesichtspunkten. Und was ist denn schöner für einen Patienten, als zu hören, ich muss gar nicht zum Arzt. Nur muss sich der Patient auch darauf verlassen können. Und blindes Vertrauen ist hier nicht angezeigt, sondern es geht wirklich darum, darauf zu achten, wie ist das Produkt, mit dem ich mich da auseinandersetze, zertifiziert. Und das muss Software als Medizinprodukt sein und meiner Meinung nach auch unter MDR, also MDD, die alte Richtlinie, ist da nicht mehr aktuell. Und ich glaube, was auch wichtig ist, wenn man so ein bisschen unter die Haube gucken kann, die großen Versprechen von, das ist jetzt AI oder Deep Learning, also quasi freie Algorithmen, die wahrscheinlichkeitsbasierte Empfehlungen geben, davon halte ich als Ärztin nichts. Ich glaube, es muss ein geschlossener, deterministischer Algorithmus sein, wo ganz klar ist, auf Frage A folgt Frage B und das Ganze ist auch nachvollziehbar, denn sonst wird es schwierig, da eine belastbare und reproduzierbare Einschätzung abzugeben.
Liebe Frau Dr. Wildhagen, wir danken Ihnen für das Gespräch. In der nächsten Folge sprechen wir über Krankenhausmarketing. Außerdem können Sie sich jederzeit zu aktuellen Themen auf unserer Homepage ku-gesundheitsmanagement.de, unserem Newsletter oder in unserem Fachmagazin KU Gesundheitsmanagement informieren. Schalten Sie doch auch in der nächsten Folge wieder ein.